Ich lese den Predigtext aus Matthäus 22, die Verse 1 bis 14. Es ist das Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Mit dem Reich des Himmels ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitet. Er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen, und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet, und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum. Und ging weg. Der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Dann sagte er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen sind und waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele ihr immer finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hereinkam, um die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind Berufene, aber wenig Auserwählte.
Seit Anfang dieses Jahres hat mich der verlesene Predigtext von der Einladung zum hochzeitlichen Mahl nicht mehr losgelassen. Im Januar hatte ich beschlossen: Du liest wieder einmal die ganze Bibel und beginnst mit dem Neuen Testament. Und dann bin ich gleich über das erste Evangelium nicht hinausgekommen, weil ich den abschließenden Satz dieses Gleichnisses absolut nicht verstehen konnte. In der Übersetzung, die wir gehört haben, heißt es am Ende: Denn viele sind berufen, aber nur wenige von ihnen sind Erwählte. Mir stellte sich spontan die Frage: Bist du nun nur ein Berufener oder darfst du dir sicher sein, zugleich auch ein Erwählter zu sein? Berufen, ja, da war ich mir sicher. Aber zugleich auch erwählt, wenn denn nur wenige Berufene Erwählte sind. Da wusste ich nur, dass es selbst für einen Paulus ein großes Geheimnis war. Und dass ich selbst vor 40 Jahren mit jugendlichen Elan eine Bibelstunde darüber gehalten habe. Aber das war in Sommerda und nicht in Jena. Inzwischen aber hatte ich gelernt, dass man diese Thematik lieber einen großen Bogen macht, noch dazu, wenn man sich selbst alles andere als ganz erwähnenswert vorkommt. Dazu stehen mir meine eigenen Schwächen, meine eigenen Fehler und mein immer neues Versagen nur zu deutlich vor Augen. Berufen, ja. Aber zugleich auch erwählt, Das war für mich eine ganz ernste Frage. Denn das hat am Ende dieses Gleichnisses, wie wir es gehört haben, eine erschreckende Konsequenz. Der nicht in einem hochzeitlichen Kleid erschienene Gast wird den Dienern des Hausherrn an Händen und Füßen gebunden und in die Finsternis hinausgeworfen. Und dieser Gast war nur berufen, aber nicht erwählt. Eine derartig unterschiedliche Interpretation von Berufen und Erwählen konnte ich mit meinem bisherigen Bibelverständnis überhaupt nicht in Einklang bringen. Das widersprach allen meinen Erkenntnissen von der Liebe Gottes, dem Erbarmen Gottes, der Gnade Gottes und letztlich auch meinem Verständnis vom Berufen und Erwählen Gottes. Und so begann für mich ein langer Prozess der Beschäftigung mit diesem Gleichnis, des Vergleichens verschiedenster Übersetzungen, des Austauschens mit anderen Geschwistern, des Studiums verschiedener Ausleger, aber alles ohne eine befriedigende Lösung für dieses Problem zu finden, für die scheinbare Diskrepanz zwischen Berufen und Erwählt. Bis ich mir schließlich vorgenommen habe, alle Bibelstellen zu Berufen und Erwählen und Auserwählen anzusehen und zu vergleichen. Und das Ergebnis war für mich eine ganz große Erleichterung, ein ganz großes Aufatmen, denn ich stellte fest, einen derartigen Unterschied zwischen Berufen und Erwählt gibt es gar nicht. Denn alle, die Gott erwählt hat, die hat er auch berufen. So schreibt es der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom. Alle, die Gott erwählt hat, die hat er auch berufen. Das aber bedeutete für mich, so kann der abschließende Satz dieses Gleichnisses niemals übersetzt werden. Denn viele sind berufen, aber nur wenige sind erwählt. Sondern kann nur heißen, denn viele sind gerufen, aber nur wenige sind erwählt. Denn viele sind gerufen. Und dann fand ich bei meinen weiteren Recherchen doch noch völlig unerwartet eine Übersetzung, in der dieser Satz genauso übersetzt wird. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige sind erwählt. So heißt es in der Übersetzung Bibel heute von Karl-Heinz von Heiden. Ich war so begeistert, dass ich sofort online ein neues Testament bestellt habe, nicht wissend, dass meine liebe Frau schon jahrelang eine ganze Bibel dieser Ausgabe in ihren Unterlagen hat. Mit dieser Bestätigung durch die Übersetzung von Karl-Heinz von Heiden war für mich eine ganz große Erleichterung verbunden. Eine ganz große Freude. Und an dieser großen Freude wollte ich euch teilhaben lassen. Deshalb ist diese Predigt entstanden, obwohl ich meinte, mich ganz entspannt zurücklehnen zu dürfen nach all den gesundheitlichen Strapazen der letzten 2 Jahre. Mit dem nun ganz neu gefundenen Mut zu sinngemäßer Übersetzung habe ich dann noch eine kleine Änderung vorgenommen und das Wort viele durch alle ersetzt. Im Blick auf dieses Gleichnis heißt es nämlich dann, alle sollen die Einladung zum hochzeitlichen Mahl erhalten, denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. So schreibt es Paulus an den jungen Timotheus. Und Jesus beauftragt unmittelbar vor seinem Abschied seine Jünger, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und diese Einladung zum hochzeitlichen Mahl soll deshalb alle Menschen erreichen. Denn alle sollen die Chance haben, sich frei entscheiden zu können, die Einladung anzunehmen oder sie abzulehnen. Um diese schwerwiegende Konsequenz, diese Entscheidung, geht es Jesus in diesem sehr ernsten Gleichnis vom hochzeitlichen Mahl. Eine Entscheidung zur Umkehr hin zu Jesus oder in eine Entscheidung gegen Jesus, weiter so auf selbstgewählten Wegen, damit aber genau in die entgegengesetzte Richtung, denn einen Mittelweg gibt es nicht. Eine Entscheidung für oder gegen Jesus. Die folgenschwerste Entscheidung, die keinem Menschen erspart bleibt, der den Ruf zur Umkehr hört und damit keinem von uns erspart bleibt, die wir heute hier in diesem Gottesdienst sitzen und den Ruf zur Umkehr hören. Damit jeder Mensch aber die Möglichkeit hat, ganz frei diese Entscheidung zu treffen, soll alle der Ruf zur Umkehr erreichen. Und deshalb beauftragt Jesus jeden seiner Jünger, auch dich und mich, diese Einladung zur Umkehr weiterzureichen. Und deshalb war ich mir nie ganz sicher, ob ich wirklich ganz entspannt zurücklehnen darf und keine Einladung mehr weiterreichen brauche, zumindest von dieser Stelle. Und nun weiß Jesus im Voraus, dass viele Menschen diese Einladung zur Umkehr ablehnen werden. Deshalb sagt er zu seinen Jüngern, nur wenige werden zur Umkehr bereit sein. Nur wenige werden die Einladung zum hochzeitlichen Mahl annehmen. Alle soll der Ruf zur Umkehr erreichen, aber nur wenige werden zur Umkehr bereit sein. Bist du bereit? Nur wenige werden bereit sein, denn der Widersacher wird alle seine Kraft einsetzen, um Menschen von dieser Entscheidung zur Umkehr abzuhalten. Deshalb sagt Jesus zu seinen Jüngern, es kann niemand zu mir kommen, ohne dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir zieht. Diesen großen Ernst bringen die Liederdichter Jörg Swoboda und Theo Lehmann mit den Worten zum Ausdruck, dass ein Mensch die Umkehr schafft, wirkt deine Kraft. So haben wir es eben vor der Predigt gesungen. Und mit diesem kleinen Nachsatz kommt bereits die große Bedeutung des Erwählens Gottes zum Ausdruck, nämlich ohne Gottes Kraft schafft kein Mensch die Umkehr. Die Hand ausstrecken zu Gott, zu Jesus, müssen wir selbst. Diese Entscheidung nimmt uns niemand ab. Aber dann ist es Gottes freies Erwählen, die ausgestreckte Hand zu erfassen und kräftig zu ziehen, damit der zur Umkehr bereite Mensch die Umkehr auch schafft. Gott weiß im Voraus, wer zur Umkehr bereit sein wird, wer die Hand ausstrecken wird. Ich musste an den sinkenden Petrus denken, der mitten im Untergehen die Hände ausstreckt zu Jesus. Und Jesus streckt seine Hände ihm entgegen und zieht kräftig und er errettet ihn vor dem Ertrinken. Darf das nicht ein Bild für Erwählen sein? Jesus hätte den kleingläubigen Petrus auch untergehen lassen können, aber nein, er errettet ihn. Er hatte ihn längst erwählt zum Feld seiner zukünftigen Gemeinde. Mit unserer Bereitschaft, diese Einladung anzunehmen, die Hand auszustrecken zu Jesu, machen wir unsere Erwählung fest, schreibt Fritz Rienegger in seinen Erklärungen zu diesem Gleichnis. An dieser Bereitschaft zur Umkehr, zum Händeausstrecken hin zu Jesus, entscheidet es sich, ob ein Mensch zu den wenigen Erwählten gehört oder zu den vielen, die diese Einladung zur Umkehr, zum Hochzeitsmahl zu Jesus ablehnen. Die aber ihre Hände ausstrecken, die will Jesus und die will sein Vater kräftig ziehen, damit sie die Umkehr schaffen. Und diese Erfahrung wird kaum jemand deutlicher gemacht haben als unser Bruder Matthias Gille, der auf wunderbare Weise in Ecuador Jesus gefunden hat und mit Jesu Kraft die Umkehr geschafft hat. Dass ein Mensch die Umkehr schafft, wirkt deine Kraft. Erwählung bedeutet also zuallererst, dass Jesus uns die Kraft zur Umkehr schenkt. Es kann niemand zu mir kommen, ohne dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir zieht. Wir sind die Beschenkten und damit die Erwählten, die Auserwählten oder eben auch die Berufenen. Und deshalb kann Jesus auch zu seinen Jüngern sagen, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wir können aber auch noch hinzufügen, ich habe euch die Kraft zur Nachfolge geschenkt. Und das haben die Jünger ja in ihrem Leben ganz konkret erfahren. Denn sicher war es für einen Petrus nicht leicht, seine Familie einfach zu verlassen und Jesus nachzufolgen. Und für Matthäus würde es nicht leicht gewesen sein, seinen sicheren Job aufzugeben und völlig mittellos dazustehen. Die Jünger von Jesus erwählt. Und dann wundert es auch einen nicht mehr, dass Menschen Jesus fanden, die ihn gar nicht gesucht hatten. Ein Saulus hatte vielmehr die Jünger Jesu verfolgt und ins Gefängnis gebracht. Aber die Kraft Jesus hat ihn überwältigt. Du sollst mir ein auserwähltes Rüstzeug sein, ein auserwählter Botschafter für mein Evangelium. Ein Saulus von Jesus erwählt. Aber mehr noch, jeder von uns, der Jesus als seinen Herrn und Retter angenommen hat, darf sich ganz sicher sein, dass er von Jesus erwählt wurde. Wir sind alle, die wir hier sitzen, Gerufene und alle, die diesen Ruf angenommen haben, dürfen sich sicher sein, erwählt zu sein. Und das nicht zum Selbstzweck, sondern um seine Liebe auszuleben, ein lebendiges Zeugnis für unseren Herrn zu sein. Und deshalb sind wir alle zugleich Erwählte und Berufene. Berufen zum Dienst, zur Nächstenliebe und zum Zeugnis für unseren Herrn. Um uns die Größe dieses Erwählens und zugleich Berufens vor Augen zu stellen, möchte jetzt noch einige der markantesten Aussagen zum Erwählen und Berufen vor Augen stellen. Die gewaltigste Dimension der Größe der Erwählung kommt für mich zum Ausdruck in der Aussage der Bibel, dass wir, die wir Jesus als unseren Herrn und Retter angenommen haben, schon längst erwählt waren, noch bevor wir geboren waren, nämlich vor Grundlegung der Welt. Wir konnten und mussten nichts dazu tun, denn unsere Erwählung stand schon längst vor Grundlegung der Welt fest. Wir konnten nur unsere Hände ausstrecken zu Jesu und diese Erwählung annehmen, sie festmachen. Welch eine Tiefe des Reichtums der Gnade und Barmherzigkeit unseres Gottes. Wir können nur danken und staunen über dieses große Geheimnis. Denn er hat uns erwählt. Und das vor Grundlegung der Welt. Und das nicht, weil wir so vorzügliche Leute sind, womöglich besonders begabt und außerordentlich leistungsfähig, mit vortrefflichem Charakter und absolut liebenswert, eben geradezu erwählenswert. Nein, sondern das ganze Gegenteil ist der Fall. Deshalb schreibt Paulus an die Geschwister in Korinth: Denkt einmal an das, was ihr vor eurer Berufung wart, liebe Geschwister. Da gab es nicht viele, die nach menschlichen Maßstäben weise, einflussreich oder prominent gewesen wären, sondern Gott hat das ausgewählt, was nach dem Maßstab der Welt einfältig und schwach ist, um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Er erwählte das, was in der Welt als niedrig und bedeutungslos gilt, das, was für sie nicht zählt, um das, was für sie zählt, zunichte zu machen. So nach der Übersetzung von Karl-Heinz van Heiden. Bei Gott zählen ganz andere Kriterien als in unserer heutigen Leistungsgesellschaft. Gott legt ganz andere Maßstäbe an. Gott sieht das Herz an. Ihm kommt es zuallererst auf unsere Liebe an. Und deshalb schreibt Paulus an die Christen in Ephesus: Gott hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Wir können zu unserer Erwählung nichts hinzutun. Wir können nur immer neu unsere Dankbarkeit für diese Erwählung zum Ausdruck bringen. Und das heißt zuallererst Liebe üben. Denn an eurer Liebe soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wir sind erwählt, um seine Liebe auszuleben und weiterzugeben. Und eine weitere ganz wunderbare Aussage zu unserem Erwähltsein möchte ich uns vor Augen halten. Wir dürfen uns als Erwählte als ein herrliches Eigentum unseres Herrn verstehen. Denn ein Paulus, der zunächst alles andere war als ein herrliches Eigentum seines Herrn, sondern gegen ihn zu Felde gezogen ist, darf das, nachdem er vom Herrn Jesus überwältigt wurde, ganz freimütig bezeugen. An die Christen in Thessaloniki schreibt er: Ihr, die ihr berufen seid zu einem herrlichen Eigentum unseres Herrn Jesus. Und da schließt er sich natürlich selbst mit ein. Wer wollte Jesus sein teuer erkauftes Eigentum, das mit seinem Blut erkaufte Eigentum, streitig machen? Wenn wir uns nur fest an ihn halten, dann kann uns nichts von ihm trennen, weder Sünde noch Tod. Wir dürfen ganz gewiss sein, dass wir zu seinen Berufenen und Auserwählten gehören. Und dass uns niemand aus seiner Hand reißen kann. Wenn wir uns nur nicht selbst von ihm lossagen. Das ist die einzige Gefahr, unser freier Wille, unsere freie Entscheidung. Denn Gott zwingt uns nicht, zu unserer Wählung zu stehen. Wir können sie nur zutiefst dankbar annehmen und sie als das größte Geschenk in unserem Leben bewahren. Aber er wird zugleich mit größter Sorgfalt auf sein Eigentum achten. Berufen zu einem herrlichen Eigentum will unser Herr natürlich auch innige Gemeinschaft mit uns haben. Und deshalb schreibt Paulus an die Christen in Korinth: Ihr seid berufen zur Gemeinschaft mit Christus. Berufen zur Gemeinschaft mit Christus. Und diese Gemeinschaft kommt am deutlichsten im Feiern des Abendmahls zum Ausdruck, wo uns die Gemeinschaft mit dem Leib des Christus und mit dem Blut des Christus vor Augen steht. Diese echte Gemeinschaft mit Christus können wir aber nur haben auf der Grundlage unserer Heiligung. Und deshalb schreibt Paulus an die Geschwister in Thessalonich: Denn Gott hat euch von Anfang an dazu erwählt, dass ihr gerettet werdet, gerettet durch das heiligende Wirken seines Geistes. Wir sind erwählt. Wir sind heilig. Aber wir dürfen zugleich immer mehr hineinwachsen in das Bild, das er sich von uns bei unserer Erwählung gemacht hat. Deine Liebe, die will uns verändern. So singen wir in einem uns allen bekannten Lied. Erwählt zur Heiligung und zur Rettung. Erwählt zur Rettung aber heißt, erwählt zur ewigen Herrlichkeit. Und das drückt der Apostel Petrus mit den Worten aus: Der Gott aber aller Gnade, der uns berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit, erwählt zur Rettung, berufen zur ewigen Herrlichkeit. Zweimal die gleiche große, hoffnungsvolle Aussage. Wir dürfen uns unserer Rettung, unserer ewigen Herrlichkeit ganz gewiss sein. Ein ganz beeindruckendes Zeugnis dieser großen Hoffnung hat uns unser Bruder Walter Schüppel hinterlassen. Unseren Bruder Walter Schüppel haben die Ärzte kurze Zeit vor seinem Tod gefragt, als sie sich über seine ruhige und gefasste Art wunderten. Sie wissen aber, dass sie sterben müssen. Und unser Bruder Walter Schüppel konnte ihnen sagen: Ich weiß, wo ich hingehe. Eine ganz große Hoffnung, die uns tragen will, bis in die letzten Augenblicke unseres Lebens hinein. Und unsere Schwester Lydie Schüppel war ganz dankbar, dass sie ihrem Mann nicht die Augen zudrücken musste, weil er mit ganz friedlich geschlossenen Augen heimgegangen ist. Was für eine große Hoffnung. Ich weiß, wo ich hingehe. Diese Hoffnung will uns tragen durch unser ganzes Leben bis in die letzten Augenblicke hinein. Berufen zu einer wunderbaren Hoffnung für alle Berufenen. Wir alle, die über Jesus Christus als unseren Herrn und Retter angenommen haben, sind Erwählte und Berufene zugleich und haben ein und dieselbe Hoffnung auf eine Teilnahme am großen Hochzeitsmahl in seiner Herrlichkeit. Doch zuvor dürfen wir uns noch unseres großen Auftrags hier auf Erden bewusst werden, denn in dem Jahresmotto für das Jahr 2017 steht nicht von ungefähr: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und berufen, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Diese Aufgabe, die uns allen gleichsam in die Wiege gelegt wurde mit unserer Wählung, müssen wir aber nicht aus eigener Kraft gerecht werden, sondern seine Kraft will in uns Schwachen mächtig werden. Deshalb habe ich immer wieder aus tiefster Überzeugung mit unserem Chor gesungen: Hier hast du meine beiden Hände. Ich kann ja nichts aus eigener Kraft. Du weißt den Weg und du kennst das Ende. Bring du mich durch die Fremdlingschaft bis hin zur ewigen Heimat bei dir. Das darf unsere Bitte und unser Gebet sein. Und das hat unser Herr jedem versprochen, der seine Hoffnung ganz auf ihn setzt. Amen.